begrüße jetzt hier im Studio Maria. Hallo Maria.
Hallo.
Und zwar habe ich dich ja eingeladen, weil es am kommenden Samstag einen Vortrag in dem Wächterhaus bei Spirit of Football geben wird, wo es um das Thema Textilindustrie in Indien gehen wird. Du hast da ganz viele Sachen rausgefunden, weil du in Indien warst und weil du nämlich ein Praktikum dort gemacht hast im Rahmen deines Sozialwissenschaftsstudiums an der Universität Erfurt. Ich habe erstmal kurz gestutzt und dachte so, okay, für ein sozialwissenschaftliches Studium, ein Praktikum in Indien, wie kam es denn dazu?
Es war klar, dass ich auf jeden Fall ein Praktikum machen muss und es ist quasi laut Prüfungsordnung vorgeschrieben 3 bis 6 Wochen. Und irgendwie habe ich mich so ein bisschen an diesen 3 bis 6 Wochen gestoßen, weil ich irgendwie dachte so, ja, ich studiere jetzt 3, 4 Jahre im Bachelor und lese irgendwie die ganze Zeit Bücher und schreibe Hausarbeiten und dann habe ich 3 Wochen, in denen ich dann mal was Praktisches machen kann. Das fand ich irgendwie unangemessen in die ganze Arbeit, die dann da noch so nebenbei reinfließt. Und weil ja auch alles immer so ein bisschen abstrakt ist im Studium, man lernt irgendwie Theorien und erzählt die dann Leuten und Leute, die irgendwie schon seit 50 Jahren gefühlt im Beruf sind, denken sich dann so, okay, was erzählt sie mir da? Ja, und dann habe ich überlegt, wie kann ich das anders machen und habe dann auch über ganz viele Freunde, die das auch so gemacht haben wie ich, bin ich dann auf das ASA-Programm gestoßen. Das ist so ein, ja, so ein Stipendiatenprogramm, was vom BMZ finanziert wird und dann habe ich mich da einfach beworben. Und die entsenden quasi für 3 Monate Leute in studienspezifische Praktikas. Also man kann da richtig im Internet eben auswählen. Und ich fand es, also das Gute an dem Programm fand ich quasi, dass es eben nicht nur um diese 3 Monate Praxisphase geht, sondern dass es auch Pflicht ist, dass man davor ein zweimal sechstägiges Vorbereitungsseminar macht, indem man eben viel über Antirassismus redet, so politische Bildung und auch sich selbst so ein bisschen seiner Privilegien bewusst wird, die wir quasi hier im globalen Norden haben. Und es wird sich auch viel mit der Kolonialgeschichte von den einzelnen Ländern im globalen Süden auseinandergesetzt. Und das fand ich irgendwie ganz spannend, weil viele ja auch immer denken so, ja, oh, ich gehe jetzt nach Indien und ha, und alles ganz toll und ich habe immer gedacht, nee, das ist irgendwie nur so der weiße Tourismus, den man mitbekommt und das wollte ich irgendwie anders erleben. Ja, genau. Und dann habe ich halt auch durch das Praktikum einfach mal die Chance bekommen, das, was ich gelernt habe, vor allem so im sozialwissenschaftlichen Bereich, konnte ich dann endlich mal alleine anwenden. Und genau, und deswegen habe ich mich dann dazu entschieden und das war irgendwie ganz schön.
Warum hast du dich denn genau für Indien und für den Bereich der Textilindustrie entschieden? Ist das was gewesen, womit du dich vorher schon auseinandergesetzt hast?
Mit dem Traum quasi nach Indien zu gehen, den hatte ich schon ein bisschen länger. Also ich war vor 5 Jahren nach meinem Abitur 1 Jahr in Israel und habe da total viele Menschen getroffen, die irgendwie in Indien waren. Und ja, irgendwie habe ich da total viel drüber nachgedacht und habe dann auch in meinem engeren Freundeskreis ganz viele Leute getroffen, die auch irgendwie in Indien waren. Und vor 2 Jahren ist auch mein Freund fürs Praktikum nach Indien gegangen und irgendwie war Indien immer so ein Teil plötzlich von meinem alltäglichen Leben. Und ja, und dann habe ich halt auch ich habe das damals in Israel erlebt, dass einfach was so in den Medien zum Beispiel rübergebracht wird und was wir hier in Deutschland mitkriegen, dass das einfach zum Teil gar nicht so wirklich stimmt, wie es eigentlich passiert oder wie das Leben dort ist. Und Indien war ja nun auch sehr viel oftmals in den Medien auch sehr viel negativ. Also es hat mal jemand zu mir gesagt, so, ach ja, über Indien hört man ja irgendwie gar nichts und wenn, dann ist es nur negativ. Und das fand ich irgendwie, hat mich gestört. So, ich dachte irgendwie so, Mensch, da leben 1,2 Milliarden Menschen, irgendwie muss das anders sein. Und ich war auch so immer ein bisschen von diesem ganzen Spirituellen, würde ich jetzt mal sagen, auch ein bisschen fasziniert und einfach auch von dieser Größe dieses Landes und dieser Vielfalt, von der man so hört und so. Und ja, und ich wollte auch einfach mal richtiges indisches Essen essen. Ja, und dann ist es irgendwie dazu gekommen und dann habe ich auch tatsächlich geschaut, eben bei dieser Programmauswahl, als ich mich beworben habe, was es eben für Indien explizit gibt. weil ich das eben auch so in meinem Kopf hatte, dass ich das machen möchte in Indien. Und dann gab es eben dieses Kompetenztraining im Textilsektor, wo dann auch eben stand so, ja, wir sollen uns unsere eigene Sozialforschungsstudie ausdenken und sollen dann selber Interviews führen. Und das fand ich irgendwie total spannend, weil ich dann gedacht habe, ach ja, also näher kommt man dann quasi auch gar nicht an die Leute ran. Und so ging es uns dann auch im Endeffekt, dass wir so unfassbar viele Menschen dadurch kennengelernt haben. Und das war auf jeden Fall ziemlich interessant so.
Im Rahmen des Projektes oder des Programmes vom BMZ, hast du ja auch schon erzählt, gab es bevor du nach Indien gefahren bist, auch schon Workshops. Wie warst du denn, oder andersrum gefragt, warst du dann auch irgendwie in einem Haus, in einer Unterkunft vom BMZ irgendwie untergebracht, oder sind es speziell für alle Praktikantinnen und Praktikanten in Indien dann irgendwie eine Unterkunft, oder wie kann man sich vorstellen, wo warst du? Wo genau warst du und wie warst du untergebracht?
Also es war so, dass das BMZ gibt quasi nur die Gelder für das Stipendium. Also jede Asatin, jeder Asat quasi hat ein Stipendium. Das wird dann irgendwie ausgerechnet, wie viel Lebensunterhalt man in diesen 3 Monaten im jeweiligen Gastland braucht. Also in Indien ist das natürlich ein bisschen weniger als zum Beispiel für Leute, die nach Südamerika gehen oder so. Und das hat sich wahrscheinlich irgendwann irgendjemand mal ausgerechnet, und so viel bekommt man dann halt vom BMZ. Und aber man ist quasi die ganze Zeit für sich selbst verantwortlich. Also ich war dafür selbst verantwortlich, meine Flüge eben zu buchen, eigentlich mich auch um eine Unterkunft zu kümmern, mich selbst mit der Partnerorganisation vor Ort, also in Indien selbst, also mit denen in Kontakt zu treten. Genau, wir hätten dann theoretisch von der Organisation vor Ort hätten wir eine Wohnung bekommen oder beziehungsweise so ein Zimmer, und man geht aber immer zu zweit auch ins Ausland. Also das ist quasi so das Konzept, dass man so ein Tandem ist. Und wir haben halt am Anfang gesagt, dass wir noch nicht, also dadurch, dass wir uns auch einfach nicht kannten, dass wir gesagt haben, es ist vielleicht auch einfach ein bisschen zu eng, sich einfach ein Zimmer zu teilen für 3 Monate, weil wir auch gar nicht wissen, was auf uns zukommt. Und ich hatte irgendwie total Lust, in eine Gastfamilie zu gehen. Und dann habe ich einfach meinem Supervisor geschrieben, ob es irgendwie Möglichkeiten dafür gibt. Und am Ende habe ich dann in einer Gastfamilie gewohnt. Und das Lustige war dann, dass meine Tandempartnerin irgendwann dann auch nach 2 Wochen mit in dieser Gastfamilie zusammen gewohnt hat. Und dann haben wir trotzdem im gleichen Haus gewohnt. Und das war auch ganz cool so. Genau, und es war auch, also, weil ich auch irgendwie dachte, so die indische, also so Indien ist für mich irgendwie sowas Großes vorher gewesen. Und ich fand das irgendwie schön, so dann direkt so richtig in das Leben da so ein bisschen einzutauchen und auch selbst irgendwie zu gucken, ja, also weil man da auch so einfach besser Kontakte knüpfen kann. Und wir waren halt auch nie alleine so. Also unsere Gastfamilie hat sich wirklich von Anfang an richtig intensiv auch um uns gekümmert und hat uns immer unterstützt vom ersten Tag an und so. Und es war schon, also das hätten wir einfach so niemals erfahren, wenn wir alleine in einer Wohnung irgendwo gewohnt hätten.
Und in welcher Region war diese Gastfamilie? Wo warst du da? War das eine, in Anführungsstrichen, typische Textilindustrieregion dort?
Der Standort quasi von der Gast, oder also der Wohnort von der Gastfamilie und der Standort von dieser Partnerorganisation ist in Hyderabad. Das ist so Südindien, so an der Ostküste. Eigentlich ist es keine wirkliche Textilregion, würde ich sagen. Also wir haben auch nicht, also es waren quasi auch keine klassischen Textilindustrien, wie wir uns das jetzt vorstellen, sondern die haben quasi in dieser Organisation das Ganze so ein bisschen revolutioniert. Also das heißt ALIP, die Organisation, Association of Lady Entrepreneurs of Andhra Pradesh. So heißt der Bundesstaat, oder so hieß der Bundesstaat von Hyderabad. Die haben sich geteilt, jetzt sind das 2, naja. Und die haben quasi seit 1993 gibt es eben diese Association, und die bieten quasi Frauen Programme, 2-monatige Social Entrepreneur Programme an. Da können die halt aus 3 verschiedenen Bereichen auswählen. Einmal Jute-Verarbeitung, Textilien und so Handicrafts, also so Stickereien. Und das können die dann 2 Monate lernen, also alle möglichen Modelle und keine Ahnung. Und dann kriegen die nebenbei auch noch so 10 Tage so Marketingklassen. Und die lernen dann quasi, wie man anhand der Produkte, die sie fertigen und was sie da lernen, wie sie so ein bisschen selbstständig werden können und sich vielleicht auch ihr eigenes Business irgendwie aufbauen können und so. Das war also für mich auch total überraschend, weil als ich da hingekommen bin, habe ich mir das auch ganz anders vorgestellt. Also ich habe mir das auch so vorgestellt, dass ich irgendwie, jetzt komme ich da an so eine riesen Textilfabrik und irgendwie sitzen dann da Frauen und arbeiten da am Fließband und ich soll jetzt quasi die Arbeitsbedingungen irgendwie angucken oder so. Aber so war das am Ende überhaupt nicht. Und das war auch so, also dann merkt man auch mal, oder dann habe ich auch so an mir selbst gemerkt, was mit was für Stereotypen man eigentlich auch schon in die Welt so ein bisschen rausgeht, ne? Und dass man da vorher auch nicht gefeit ist. Und dann war ich eigentlich total glücklich zu sehen, dass, okay, es gibt es ja irgendwie noch anders. Und ja, das war auf jeden Fall eine gute Erfahrung.
Ich habe natürlich bei Textilindustrie auch sofort an die, auch die Bilder damals teilweise aus Bangladesch, von irgendwelchen Hochhäusern, die brennen und einstürzen und keine Ahnung, oder halt eben die typischen Bilder von Frauen mit, wenn sie denn Glück haben, wenigstens irgendwelchen Masken, weil sie mit fiesen Chemikalien arbeiten. Und das ist ja aber trotzdem auch für den Großteil der Arbeiterinnen wahrscheinlich Realität, oder wie sieht das denn aus?
Ja, also diese Riesentextilfabriken, wie du die gerade beschrieben hast, die gibt's auf jeden Fall. Also das ist auch, da braucht man auch, glaube ich, gar nicht lügen. Also da habe ich auch mehrere Reportagen mir vorher drüber angeguckt und das ist auch nicht lustig, wie da die Frauen zum Teil tatsächlich behandelt werden. Aber genau das wollte diese NGO oder diese Association einfach aufbrechen, auch um Frauen wirklich faire Bedingungen zu geben. Es ist ganz lustig, das haben wir irgendwann mal festgestellt und das habe ich auch schon aus vorherigen Erzählungen so gehört, dass ganz viele indische Frauen zu Hause so Singer-Nähmaschinen haben, so alte. Und ich fand das immer total cool, weil ich auch selber total gerne nähe und das sind ja die Maschinen quasi. Und das stimmt insofern, dass jede Frau, die ich besucht habe, die hatte tatsächlich so eine Maschine zu Hause und die hatten die auch alle auf der Arbeit. Und also da wurde auf jeden Fall nicht auch mit irgendwie gefährlichen Chemikalien gearbeitet oder so. Und die Frauen hatten auch faire, also die haben auch faire Arbeitszeiten quasi. Also die arbeiten 8 Stunden am Tag, haben zwischendurch 1 Stunde Pause. Und zum Beispiel mit der Frau, mit der ich jetzt das Projekt auch machen will, die hat, also die ist quasi auch so eine Chefin von so einem Center, wo die diese Programme durchführen. Und die hat aber auch nebenbei noch ihre eigene Klasse sozusagen. Also das sind irgendwie 5 Frauen und die unterstützt sie halt, indem sie irgendwie Models mit denen designt. Und wenn die zum Beispiel in Sachen Marketing oder so Fragen haben, dann fragt sie die auch oder können sie die ihr immer fragen. Und die sagt zum Beispiel auch, ja, es ist einfach total wichtig, dass sie nicht mehr als 8 Stunden am Tag arbeiten. Die haben geregelte Pausen. Wenn mal irgendwie Not am Mann ist, dürfen die auch ihre Kinder mitbringen oder so. Und wir haben das eben bei denen dann auch, als wir die besucht haben, gesehen, so dass da sind dann irgendwie in einem Raum sitzen dann halt 15, 20 Frauen, jeder an ihrer eigenen Nähmaschine. Und dann ist irgendwann Mittag und alle setzen sich schön zusammen hin und essen zusammen und so. Das war echt schön zu sehen. Und deswegen ist das, glaube ich, schon so ein bisschen, also verändert, oder ist das schon eine Veränderung dahingehend, wie man sich das eigentlich vorstellt, auch so mit Bangladesch und so?
Jetzt stelle ich mir allerdings auch so ein bisschen die Frage, dass natürlich diese schlechten Arbeitsbedingungen in so Großtextil wie auch immer Firmen und eben gerade sowas wie die Arbeitszeiten, die schlechte Bezahlung, die unterliegen ja oder die resultieren ja wahrscheinlich auch aus einem gewissen ökonomischen Zwang heraus, wenn man billig viel produzieren möchte. Wie ist das denn innerhalb dieser Firmen, zum Beispiel die du jetzt beschrieben hast, organisiert? Wie können die denn ihre Ware, die sie produzieren, denn dann auch auf den Markt bringen und halt auch konkurrenzfähig irgendwie auf den Markt bringen?
Ja, das ist natürlich dann, also die Frage haben wir uns tatsächlich auch lange gestellt, weil es ist nun mal einfach so, dass in Indien gerade als weiße europäische Person kommt dir alles sehr günstig vor, einfach es liegt halt einfach auch daran, dass natürlich die Kaufkraft eine andere ist, aber eben auch, was du gerade beschrieben hast mit dem ökonomischen Konkurrenzverhalten von der Großindustrie. Natürlich gibt es da auch irgendwie Konkurrenz, und wir haben dann auch gesagt, so, ja, wenn jetzt hier alle 2 Monate schließen jetzt hier in insgesamt 97 Centern 15 Frauen schließen diese Ausbildung ab, wie soll das denn funktionieren? Und darauf basierte eben auch so ein bisschen unsere Studie, dass wir das so rausfinden wollten, was viele auch überhaupt für so eine Idee haben, was sie eigentlich danach machen. Die arbeiten halt auch so mit dem Textilministerium zusammen. Und es gibt auf jeden Fall ein paar Frauen, die sich dann irgendwie zu mehreren so kleinen Grüppchen zusammengeschlossen haben und dann irgendwie auf dem lokalen Markt wie so Flohmarkt oder so verkauft haben. Dann gab es natürlich auch wirklich Frauen, die das über die nationalen Grenzen der jeweiligen Bundesstaaten irgendwie hinaus verkauft haben. Aber da gehört auf jeden Fall total viel Arbeit dazu. Und wir haben auch ganz viele Frauen meinten zum Beispiel, dass sie erstmal so Home-Business machen, also zu Hause arbeiten, weil sie eben dann auch noch die Kinder haben. Und wir haben dann auch irgendwann so festgestellt, es ging am Ende gar nicht irgendwie darum, dass die jetzt das große Geld verdienen oder damit reich werden, sondern ganz vielen Frauen ging es tatsächlich erstmal darum, dass sie überhaupt was zu tun haben, so, oder dass sie auch so total gerne was beisteuern wollten zum Familienleben, was so Geld angeht, dass sie einfach auch den Mann unterstützen wollten oder dass sie einfach auch selbst lernen wollten, so ein bisschen unabhängig zu sein. Und wir haben uns natürlich auch oft die Frage gestellt, wenn wir dann solche Antworten gehört haben wie, ja, was willst du nach der Ausbildung machen? Ja, das kommt darauf an, was mein Mann oder meine Schwiegermutter mir erlauben. Und dann schluckst du natürlich irgendwie erstmal aus und denkst so, ja, oh Gott, und alle sind total den Zwängen unterlegen, bis du dann irgendwann feststellst, so, ja, Unabhängigkeit und Freiheit ist überhaupt kein universeller Begriff. Da lernt man dann auch so selber wirklich auch so über seine Sozialisation und seine Hochnäsigkeit, die man irgendwie hat, so ein bisschen nachzudenken, weil das für wirklich viele Frauen einfach schon total viel wert war, dass sie da irgendwie am Ende des Tages so eine Tasche aus Jute gemacht haben und das halt selbst gemacht haben, alleine so. Und das war irgendwie ganz verrückt zu sehen. Und die Frau, mit der ich das zusammen mache, die Swapna, die verkaufen das auf jeden Fall auch so auf lokalen Märkten. Und auch, also es geht auch viel, glaube ich, über so Mund-zu-Mund-Propaganda und Freunde und Freundesfreunde und hier, ich habe das und das und, ne.
Du hast jetzt ja auch schon wahrscheinlich auch ganz viele Eindrücke aus dieser sozialwissenschaftlichen Studie geschildert. War denn in Anführungsstrichen das deine Aufgabe während des Praktikums, die Durchführung dieser Studie? Oder was beinhaltete jetzt genau dein Praktikum dann dort vor Ort?
Genau, das beinhaltete quasi, dass wir sollten uns einen Fragebogen überlegen, mit so qualitative Interviews quasi durchführen. Und dann wurde uns gesagt, so, also wir dachten quasi, wir müssen das in Hyderabad einfach machen. Und dann ist aber rausgekommen, dass es in den 2 Bundesstaaten Telangana und Andhra Pradesh einfach 97 solche Anlaufstellen gibt, wo die das machen. Und dann sollten wir uns irgendwie welche raussuchen. Und wir so, oh Gott, wir wissen ja jetzt auch überhaupt nicht, wie wir uns hier fortbewegen sollen. Wir sind gerade 24 Stunden da. Und dann waren die aber so nett, wir hatten so eine Projektkoordinatorin und die hat uns dann so eine Telefonliste mit irgendwie 35 Namen zusammengestellt von 35 solchen Anlaufstellen. Ja, und dann haben wir die abtelefoniert und haben halt immer irgendwie gesagt, also erstmal waren die Leute natürlich total verwirrt, wenn wir da angerufen haben, so, ja, wir sind Maria und Patricia aus Deutschland, und erstmal so, okay, was wollt ihr von uns? So, und dann haben wir das halt irgendwie so erklärt, dass wir halt Interviews führen wollen und so. Und ja, dann sind wir da meistens hingefahren und haben uns dann die Frauen, die mit am besten Englisch konnten, beziehungsweise wenn es ganz schwierig war, haben wir auch manchmal DolmetscherInnen mitgenommen oder so. Und dann haben wir die halt so befragt. Also wir hatten so 2 A4 Seiten, wo halt so verschiedene Themenkomplexe drauf waren. Genau, und das haben wir dann am Ende ausgewertet und haben dann ungefähr auf 40 Seiten das so auf Englisch zusammengefasst und haben das dann eben unserem Supervisor und der Projektkoordinatorin gegeben, weil es quasi auch darum ging, oder die wollten gerne rausfinden, wie sinnvoll quasi dieses Programm ist, weil die haben das, also das soll 3 Jahre gehen, dieses Programm, und das geht jetzt gerade, oder also jetzt bin ich ja schon wieder ein halbes Jahr da, aber zum damaligen Zeitpunkt war gerade die Hälfte rum und dann wollten sie eben quasi wissen anhand dieser Studie, ob das Sinn macht, das weiter zu verfolgen oder ob es zum Beispiel Frauen gibt, die irgendwie sagen, nee, finde ich total doof, hat mir gar nichts gebracht und so. Und genau, das haben wir dann rausgefunden. Und
Und zu welchem Ergebnis seid ihr gekommen? Macht es Sinn für die Frauen?
Ja, also das haben wir natürlich, also da sind wir auch sehr stark von unserem Standpunkt so weggerückt, weil am Anfang haben wir natürlich so gedacht, ja, jetzt dann lernen die hier 2 Monate irgendwas und dann machen die hier 10 Tage irgendeine Marketingklasse und Businessclass und keine Ahnung, das kann doch gar nichts bringen. So. Und dann haben wir halt auch wieder so gemerkt, so irgendwie sehen wir das auch gerade wieder so aus unseren deutschen Standards und so total. Keine Ahnung, also so wie gesagt, so voll arrogant. Und dann haben wir auch relativ schnell gemerkt, so ja, es bringt tatsächlich was. Also einfach, dass total viele Frauen, wir haben dann so aus den vorherigen Klassen quasi auch ein paar Frauen befragt. Und die haben zum Beispiel erzählt, dass ganz viele, die das da gemacht haben, sind dann so Lehrerinnen geworden für die nachfolgenden Klassen und hatten halt plötzlich einen Job. So, und das war halt total schön und dann haben sie quasi auch erzählt, so ja, wir haben früher schon immer total viel zu Hause genäht, irgendwie für die Nachbarskinder oder so, oder für meine Tochter habe ich Kleider genäht zur Schuleinführung oder und so weiter. Und jetzt habe ich halt plötzlich einen Job und kann quasi das, was ich voll gerne mache, anderen Frauen beibringen. Und das war irgendwie total schön, so zu sehen.
Du hast ja jetzt eben auch schon den Namen mit der jungen Frau angesprochen, Swapna, wenn ich es richtig ausspreche, ja. Mit der du ja jetzt auch ein weiteres Projekt sozusagen ja gestartet hast, was du dann auch eben am Samstag hier in Erfurt vorstellen möchtest. Ohne jetzt natürlich alles das zu erzählen, was du am Samstag dann erzählen wirst. Aber um was für ein Projekt handelt es sich denn da?
Also es geht quasi darum, dass Swapna, die haben wir kennengelernt, auch während unseres Praktikums. Das war quasi die zweite Center-Managerin sozusagen, die wir kennengelernt haben. Und wir haben uns dann relativ schnell mit ihr und ihrer Familie angefreundet. Und sie hat uns dann auch eben mit zu ihrem Center genommen, wo die Frauen sind, und dann haben die uns gezeigt, was sie da machen. Und irgendwann sind wir auf die Idee gekommen, so, ach Mensch, irgendwie ist das so eine liebe, engagierte Frau, irgendwie würden wir die gern unterstützen. Und dann, ja, fängst du erstmal irgendwie an, so, ja, okay, wir machen das und das und wir gründen ein Startup, wir machen ein Unternehmen, keine Ahnung, bis du dann irgendwann merkst, okay, wir fangen erstmal ganz irgendwo anders an. Und ja, und dann irgendwann hat mich dieser Gedanke einfach nicht mehr losgelassen. Wie könnte man sie unterstützen, ohne dass das natürlich aber auch, also ich sage immer so gerne, so neokolonialistische Strukturen im kleinen Sinne schafft, weil ich auch auf keinen Fall möchte, dass irgendjemand von mir abhängig wird oder so. Ja, und dann haben wir uns überlegt, dass wir einfach ihre Sachen in Deutschland verkaufen, auf so kleinen Märkten, auf Flohmarkt, was weiß ich, irgendwie in Berlin oder in Erfurt beim Hochschultag oder auf dem Hafenmarkt oder wie auch immer. Einfach um zu sehen, ob die Leute Bock auf sowas haben, auf solche Sachen, weil das auch einfach nicht so, also viele Leute, die irgendwie Jute hören, denken sich so, ah ja, so ein lommeliger Jutebeutel, den irgendwie alle haben, aber das ist es gar nicht, sondern das ist wirklich so richtig festes Material, aus denen irgendwie Rucksäcke, Laptoptaschen, ganze Koffer sogar gemacht werden. Und wir auch selber damals gar nicht wussten, dass man das so aus Jute machen kann, ne? Und auch in allen möglichen Formen und Farben. Ja, und dann habe ich sie halt irgendwann mal gefragt und da meinte sie so, ja klar, warum nicht? Ja, und jetzt geht's halt quasi, das ist auch so ein bisschen der Sinn von der Party, dass wir quasi ein bisschen Geld zusammenbekommen, einfach auch um die erste Marge zu finanzieren, weil ich halt gesagt habe, von den Kosten, die sie fürs Nähen hat, für ihre Arbeiterinnen und für den Zoll und den Versand, das will ich alles übernehmen. Also ich will nicht, dass sie das irgendwie bezahlen muss, so. Ja, und deswegen machen wir jetzt auch diese Veranstaltung, weil ich einfach auch finde, oder ich fand's cool zu sehen, erstens wird Jute in Indien angebaut, also es ist halt kein Produkt, was importiert werden muss. Es ist eine Pflanze, also dahingehend auch total nachhaltig beziehungsweise umweltfreundlich. Und wir waren halt auch in der Fabrik, wo die Jute angebaut und verarbeitet wird, oder also nur verarbeitet wird. Und es ist einfach total, also ich finde es total schön zu wissen, also ich habe auch mehrere Taschen von ihr zu Hause, einfach so zu wissen, cool, diese Tasche, ich kenne die Person, die die gemacht hat, ich weiß, wo das Rohmaterial herkommt, ich weiß, wo die Pflanze steht und ich weiß, wie das irgendwie in meine Hände gekommen ist und ich habe sogar gesehen, wie sie diese Tasche gemacht hat und das war einfach, das fand ich so cool und ich bin halt auch sowieso der Meinung, dass wir generell hier im, ja, im europäischen oder westlichen Raum, sage ich mal, sowieso unser Konsumverhalten eigentlich ein bisschen überdenken müssten. Und deswegen habe ich gedacht, ist das einfach die perfekte, das perfekte Projekt so.
Das heißt, sie wird dann später auch quasi Taschen herstellen hauptsächlich oder was kann man da erwarten?
Ja, genau. Also es werden hauptsächlich Taschen, Rucksäcke, Koffer. Also ich habe auch gestern mit ihr gesprochen. Sie meinte, dass sie, also wir haben dann auch überlegt, dass es cool wäre, wenn die Leute, dass man zum Beispiel sagt, irgendwie, wenn das läuft, dann gehen wir auf, also melden wir uns mit bei Davanda an oder so, dass man irgendwie sagt so, hey, wer Bock hat, seine eigene personalisierte Tasche zu haben, kann das gerne machen, weil ich auch gestern nochmal explizit gesagt habe, so, schick mir Logos, schick mir keine Ahnung was, ich kann das alles machen, Form, Farbe, Größe, kein Problem so. Und ich meine, das ist ja irgendwie super cool, wenn du quasi deine persönliche Tasche hast, die irgendwie kein anderer hat und du weißt auch noch, wo sie herkommt und du musst dir nicht mal quasi selbst die Mühe machen, das alleine zu nähen, wenn du es nicht kannst, so. Genau, und deswegen wird sie halt mit ihren Mädels, also das ist halt, wie gesagt, so eine Gruppe von 5 Frauen, wird sie das halt in die Hand nehmen. Das ist so der Plan und dann hoffe ich, dass das ein paar Leute dann auch kaufen und darauf Lust haben, das zu konsumieren.
Du hast jetzt schon ein paar Anlaufstellen gesagt, weiß ich, Hafenmarkt oder Hochschulfest oder so. Gibt es denn noch andere oder, keine Ahnung, Internet oder so, Möglichkeiten, um einfach dann auch mit dir in Kontakt zu treten, wenn man denn eben sich einfach mal angucken möchte, was das ist und vielleicht eine Tasche haben möchte oder vielleicht auch im Vorfeld schon dich unterstützen möchte?
Ja, also es gibt auf jeden Fall erstmal eine Facebook-Seite, die haben wir schon mal gemacht, weil das irgendwie gerade am einfachsten war. Einfach auf www.facebook.de/tanwifair gehen und dann kommt es einfach und beziehungsweise, also da findet man dann auch zum Beispiel den Link zu unserer Veranstaltung am Samstag. Aber wir haben auch schon ganz viele Anfragen tatsächlich bekommen, was so Homepage und sowas angeht. Das werden wir auf jeden Fall auch noch in Angriff nehmen, aber wir haben jetzt erstmal gesagt, dass es einfach jetzt am Anfang Quatsch ist, wenn man so eine Internetpräsenz hat und dann kennt einen keiner, weil dann wird sowieso keiner das irgendwie machen. Genau, aber auf der Internetseite von Facebook, da steht auch nochmal unsere E-Mail-Adresse, die ich gerade leider nicht aus dem Kopf weiß. Genau, dann kann man uns auch auf jeden Fall eine E-Mail schreiben, da kann man dann auch reinschreiben so, hey, ich hätte Bock auf die und die Tasche, könnt ihr das so und so machen oder ich hätte Bock irgendwie zu spenden, wo kann ich das machen, dann wird das auch auf jeden Fall da preisgegeben oder kommuniziert.
Du hast eben auch den Abend schon angesprochen und das ist ja auch der Grund, warum du auf uns zugekommen bist. Und zwar wird es am Samstag, den 9. Juli um 18 Uhr Wächterhaus in den Räumen von Spirit of Football ein interkulturellen indischen Abend geben, wo du eben dieses Tanvi Fairtrade Projekt sozusagen vorstellst. Was erwartet denn die Leute an diesem Abend?
Es erwartet die Leute auf jeden Fall eine Vorstellung von Swapna, also von der Frau, mit der wir zusammenarbeiten wollen oder zusammenarbeiten. Wir wissen noch nicht genau, wie das sein wird, also entweder in Form eines aufgezeichneten Skype-Interviews beziehungsweise in Form eines aufgezeichneten Telefonats, da sind wir gerade noch dran. Genau, und also einfach, weil wir gesagt haben, wir finden das unglaublich wichtig, dass die Leute auch sehen, da ist auch eine Person dahinter so und nicht, ja, okay, ich spende jetzt mal an irgendwelche wahllosen Leute, die ich noch nie gesehen habe, das also würde ich auch nicht machen. Und weil ich finde, es hat auch einfach einen schönen Charakter, sie auch mal zu sehen, so weil sie halt auch einfach eine tolle Frau ist. Genau, und dann gibt es noch einen Vortrag über die Textilindustrie in Indien an sich, also wie wir auch vorhin schon so ein bisschen darüber gesprochen haben, was da quasi so die Schwierigkeiten sind und dass es eben auch diese, sag ich mal, fast bestialischen Arbeitsverhältnisse gibt. Genau, und dann stelle ich einfach nochmal das Projekt richtig vor und warum wir das machen und in welchem Zusammenhang. Und dann haben wir auch noch ein paar paar DJs, die dann auflegen. Und dann gibt es einfach einen gemütlichen Abend. Wer Bock hat, kann dann irgendwie noch Bierchen trinken. Haben wir alles da, auch alkoholfreie Getränke. Und ja, dann gibt es noch indisches Fingerfood ein bisschen. Und ja, wir haben auch überlegt, wer irgendwie grillen möchte oder so. Das kann man ja auch alles im Hinterhof machen. Also wir sind da völlig frei, auch mit der Gestaltung des Abends sozusagen.
Sowohl quasi für den Magen als auch für den Kopf und für natürlich auch irgendwie so für sein eigenes, ein bisschen reflektierteres Konsumverhalten sozusagen ist dann gesorgt am Samstag. Wirst du denn nochmal nach Indien fahren?
Ja, auf jeden Fall. Also richtig gerne. Also wir haben auch gesagt, dass wir, also wir sind quasi, weil ich immer von wir rede, wir sind quasi eine Gruppe von mehreren Leuten, also so vier Leute, die mich unterstützen und das mitmachen. Und natürlich auch noch ganz viele Leute, die immer mal so zur Unterstützung dabei sind. Aber also mein Freund ist eben auch mit dabei, der macht da auch ganz viel. Und wir haben auch gesagt, dass wir das so ein bisschen das Ziel auch ist, so, weil ganz, also um ein bisschen zu sagen, unser Eigennutzen quasi da dran wäre, einfach zu sagen, okay, man hat jetzt für immer und ewig erstmal diesen Kontakt in Indien und jetzt können wir auch einmal im Jahr dahin fahren und sie einfach besuchen. Und auch einfach zu sagen, okay, cool, wir fahren da einmal im Jahr hin und gucken auch einfach, wie es läuft, ne, bei denen auf der Arbeit. Und vielleicht kann man dann auch irgendwie mal 3 Wochen im Jahr nutzen, um mit denen zusammen irgendwelche Modelle zu designen. Das ist natürlich so unsere Utopie, die wir gerade haben. Wenn das nicht passiert, ist auch nicht schlimm. Aber also nach Indien an sich würde ich auf jeden Fall nochmal fahren, ja.
Genaueres über vielleicht auch deine Vision für die Zukunft und vor allen Dingen auch genaueres zu Swapna, der Frau, mit der du dieses Projekt aus dem Boden gestampft hast sozusagen, kann man dann am Samstag, den 9. Juli, 18 Uhr im Wächterhaus in den Räumen von Spirit of Football kennenlernen, erfahren. Das Wächterhaus, das befindet sich in der Talstraße, da 16, ist ja diese Dreiecks-Park-Insel, wie auch immer, Anlage, da findet man das dann auch gleich und kann dann natürlich auch, falls man noch 1000 andere Fragen hat und vielleicht auch noch den einen oder anderen Rezeptvorschlag haben möchte, von dir bekommen. Maria, das klingt alles total super spannend und ich hoffe natürlich, dass viele, viele Leute am Samstag zu euch kommen werden und ja, freue mich natürlich dann auch schon ganz viele Leute mit ihren Taschen hier durch Erfurt laufen zu sehen.
Dankeschön.